Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen am 4. Juli auf und mein Kian ist wieder da. Er ist aus dem Urlaub wieder zurück. Der Dauerurlauber is back. Hi.
Der Dauerurlauber. Hallo Ronja. Ja,
das war jetzt schon eine halbe Ewigkeit, ne? 2 Wochen.
Ja, waren 2 Wochen. Die hat man sonst nicht, also ich hab die nicht so oft am Stück. Das ist natürlich schon sehr schön. Vor allem wann so früh. Eigentlich mache ich immer so im Herbst meinen großen Urlaub, aber jetzt mal im Juni 2 Wochen frei nehmen, ist schon echt sehr cool.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, du hattest diesen längeren Urlaub auch sehr nötig nach dem ganzen Studien, bla bla. Aber wann hat man mal als Selbstständiger wirklich 2 Wochen am Stück frei? Und du hast ja wirklich gar nicht gearbeitet, oder?
Ja, ich habe gar nicht gearbeitet. Ja, ich hatte einen Laptop dabei, obwohl ich mich selber geschimpft habe, dass ich ihn mitnehme. Aber ich dachte mir, falls irgendwas ist, aber auch wegen anderen Sachen noch irgendwie, dass ich am Laptop besser zugreifen drauf kann. Ich habe ihn aber nicht einmal aufgeklappt. Und ich habe ein paar Mal Mails gelesen, aber ich habe eigentlich, also ich habe versucht wirklich abzuschalten und habe nichts beantwortet. Also ich war wirklich, ich würde sagen offline relativ weitestgehend.
Sehr schön. Und jetzt sitzt du gut erholt hinterm Mikro oder bist du doch ein bisschen zerknittert?
Ich bin jetzt seit einer Woche wieder am Start. Ich bin wieder gut angekommen, hatte auch dann den Geburtstag und alles. Danke für die lieben Glückwünsche in der letzten Folge. kam wieder jetzt voll rein, war sehr, sehr schön. Jetzt gerade eben bin ich ein bisschen zerknittert, weil ich gestern bei einem Guilty Pleasure war. Weißt du, was ein Guilty Pleasure von mir ist?
Nein.
Rock. Ein Rockkonzert. Und ich war ganz spontan mit zwei, drei Kumpels, die gemeint haben, da ist eine Band in Konstanz. Konstanz ist nicht so bekannt für riesen Veranstaltungsszenen. Also es gibt kleine Bands, die immer kommen, das ist immer ganz cool, auch viele Newcomer, aber vor allem nicht ältere Bands, würde ich sagen, die kommen eher zu größeren Venues oder so, wenn die ein bisschen größer sind. Und es kam eine Punkrock, würde ich sagen, Punkrock-Band, Zebrahead heißen die aus den USA, und die haben irgendwie so eine Clubtour gespielt und wollten nach Konstanz, warum auch immer. Und wir haben da ganz spontan Tickets gekauft, sind da gestern Abend hin und ich war total fertig heute. Ich habe mich angefühlt, als hätte ich einen vollen Kater, obwohl ich jetzt nicht getrunken habe. Aber einfach, das war so anstrengend, 2 Stunden da durchzupogen, zu springen, was weiß ich. Die haben mit irgendwelchen, die sind komplett ausgerastet, mit irgendwelchen so riesen Wassermelone aufgeblasen, sich in die Menge geschmissen, überall Stage-Diving, also wirklich wie man es, also komplett wie im Film.
Komplett wild, okay,
krass. Ja, und jetzt meine AirPods kaputt, weil ich wirklich, also man, du kannst nicht vorstellen, wie heiß es da drin war. Es hat wirklich auch getropft und wirklich, es war wirklich, wirklich eklig heiß. Hat auch natürlich, wenn da so viele, größtenteils Männer, auch viele Frauen, aber schon größtenteils Männer da schwitzen, pipapo, einfach sehr, sehr viel Transpiration. Und meine Hose war so pitschnass und ich habe es nicht gecheckt und meine AirPods sind kaputt.
Ach, scheiße.
Der 5-Euro-Schein, den ich in der Hose hatte, den kannst du wirklich, den musst du jetzt erstmal in die Sonne legen, weil er wirklich pitschnass und kleiner Knüller war. Und die AirPods gehen nicht mehr an.
Ach, shit, teurer Spaß.
Ja, teurer Spaß. Schauen wir mal, ob sie wieder gehen. Ich habe es mir in Reis gelegt jetzt.
Aber, waren dann wahrscheinlich teurer als die Konzerttickets selbst.
Ja, sicherlich. Es war eben sehr günstig, sehr klein. In Konstanz gibt es eben nicht so ein riesen Menü, wo du für 100 Euro auf ein Konzert gehst. Das ist immer das Coole hier. Wenn was ist, dann ist es relativ günstig und war sehr, sehr guter Spaß. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Deswegen habe ich keine Apple-Produkte.
Gehst du auf kein Rockkonzert, glaube ich.
Und deswegen gehe ich auf kein Rockkonzert. Obwohl, ja, nee, ich glaube tatsächlich, Rockkonzert wäre jetzt nicht so meins. Ich höre ab und zu so Classic Rock, also AC/DC oder so, wenn ich so, keine Ahnung, mal zum Sport, wenn ich da richtig Bock drauf habe. Aber ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich nicht auf ein Konzert gehen. Also AC/DC würde ich wahrscheinlich, oder Red Hot Chili Peppers, so diese Klassiker, so, ne?
Ja.
Das hätte man schon gerne live gesehen mal.
Ja, voll.
Aber
ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Definitionen von Rock und sehr breite Genres, ne?
Ja, also, genau. Aber wenn du schon sagst, hier von wegen schwitzende Männer, weiß nicht.
Ja, und vor allem, es gibt ja generell bei Konzerten diese Pogo-Szene, dass du da voll reinhüpfst. Das wird ja auch inzwischen so ein bisschen als Gen-Z-Ding genannt zum Teil, dass bei jedem Lied ein Pogo-Kreis angestimmt wird. Ich finde es schon sehr lustig, muss ich sagen. Ich habe jetzt das Gefühl bei den jüngeren Menschen, dass da deutlich mehr aufeinander geachtet wird, als es früher der Fall war. Also auch, dass eben auch viel mehr Frauen mithüpfen können, dass sie nicht einen kompletten Ellenbogen in den Kiefer reinbekommen. gerade in der Szene, wo wir gestern unterwegs waren, hatte ich manchmal das Gefühl, es gab so 2, 3 Männer, die du wirklich aussuchen konntest. Also du konntest danach wirklich, wusstest genau, wer es war von den 3, die da komplett übertrieben reingehüpft sind. Ich habe voll den blauen Fleck hier, weil mir einer so krass mit seinem Ellenbogen reingehüpft ist und so wirklich fast schon mich gehauen hat. Also es hat nichts mit dem Bogen zu tun, fast schon wirklich gewaltmäßig da reingejumpt und halt immer um sich gehauen. Und das ist halt nicht sozial verträglich. Da verstehe ich dann schon, dass man da nicht so Bock drauf hat.
Ja, gar keinen Bock. Also das verstehe ich auch nicht. Aber ich habe tatsächlich jetzt von mehreren Leuten gesehen, es war ja jetzt auch Hurricane und so weiter, ne? Festival-Saison, dass es tatsächlich ruhiger zugeht in der Szene. Oder was heißt ruhiger? Das ist halt, wie du sagst, es wird mehr aufeinander geachtet und da trauen sich jetzt nicht mehr nur die Schwergewichter in den Tanzkreis.
Voll. Und das sagen auch die Bands selber. Also zum Beispiel Kraftklub, zum Beispiel, ich bin ein echt großer Kraftklub-Fan, auch Kummer-Fan, also von dem Frontmann, und der hat auch bei allen seinen Konzerten, sagt er, ein Moshpit ist kein Zeichen, wo du, oder kein Ort, wo du ein Zeichen setzen kannst, wie männlich und cool du bist. Bitte, alle dürfen da mitmachen, und wenn er jemanden sieht, der viel zu hart reinhüpft, dann sagt es an die Securities und dann hauen die mal weiter nach hinten. Aber es ist kein Ort, um Männlichkeit auszustrahlen. Und das finde ich schon echt cool, dass sie das auch so öffentlich sagen.
Ne? Ja, ja, sehr gut. Cool.
Wie geht's dir? Wie waren die 2 Wochen ohne mich?
Ich war ja bei meinen Eltern. Wir waren 2 Wochen bei meinen Eltern, was halt echt nice war in der Hinsicht, dass sie uns mit dem Baby ein bisschen entlastet haben, dass wir keinen eigenen Haushalt führen mussten. Mhm. Und wir wurden bekocht, wir mussten nicht putzen, die Wäsche wurde gemacht. Und mit so einem Baby fällt ja unglaublich viel Wäsche an. Das ist der Wahnsinn, ne? Highlight war auch, meine Eltern haben Rollos, die wirklich komplett den Raum verdunkeln. Das haben wir in Hamburg hier nicht. Und das Baby hat geschlafen wie ein Stein.
Und wenn es heiß ist, ist es beim Baby nicht der Fall. Es ist so von der Hitzewelle auch betroffen.
Da wurde jetzt tatsächlich, also die letzten Tage war es ja so heiß, auch in Hamburg, und da wurde das Baby geimpft und es hatte auch Fieber und so weiter, ne? Und ich glaube, das hat dann so beides mit reingespielt, dass sowohl die Impfung als auch das heiße Wetter das Kind so ein bisschen ausgenockt haben. Aber ich fand es ganz geil, weil dann konnte ich endlich mal in Ruhe arbeiten, weil es nur geschlafen hat. Darf man sich darüber freuen?
Ja, doch.
Ja, auf jeden Fall, das war ganz schön. Und seit dieser Woche ist es tatsächlich so, dass mein Mann wieder arbeiten geht und ich 2 Monate komplett tagsüber alleine bin, obwohl das stimmt jetzt auch nicht so ganz. Jetzt gerade hat er Homeoffice und wippt mit dem Kind im Meeting beziehungsweise am Schreibtisch in der Trage und auf dem Luftball. Es war so lustig, wir waren in Frankfurt, weil ich da ein Event hatte, wo ich die finanzielle oder beziehungsweise die Haltung junger Menschen gegenüber Finanzen und Anlagen und so weiter. Und wir haben einfach diesen riesigen Hüpfball, diesen Gymnastikball mit ins Hotel genommen.
Ich habe es in Instagram-Story gesehen.
Ja, und wir dachten zuerst, oh mein Gott, das Hotel, also die Mitarbeitenden werden uns für verrückt erklären, wenn wir mit dem Baby dort ankommen und diesen riesigen Gymnastikball haben. Aber es war die beste Entscheidung überhaupt.
Und haben sie euch für verrückt erklärt?
Nee, tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass die Männer, irgendwie uns sind so viele Männer begegnet von den Mitarbeitenden, die haben ganz genau gewusst, worum es geht. Weil es ist ja so, wenn man als Frau mit einem Baby reist und stillt, so wie ich, dann hat man es noch relativ einfach, das Baby in den Schlaf zu bekommen. Aber als Mann musst du dir halt einfach andere Tools suchen als Vater. Ne? Und dementsprechend ist so ein Ball, also wenn das Tool ist, was funktioniert, dann nimmst du diesen Scheißball halt überall mit hin, wo es geht. Und das wussten, glaube ich, die Männer. Die haben uns gesehen, die haben diesen Ball gesehen, die haben das Baby gesehen und es hat direkt Klick gemacht.
Ah, cool. Aber ich meine, du könntest theoretisch wahrscheinlich auch im Hotel anfragen, wo sie einen für dich stellen, oder?
Weil ja, genau. Wir haben dann tatsächlich auch ein paar Leute über Instagram geschrieben, dass man eben auch anrufen kann. Manchmal haben die Hotels die im Gymnastikraum, also im Gym.
Ne? Ja, genau. Hätte ich jetzt auch vermutet.
Hatten die tatsächlich nicht. Ich habe mir nachher auch noch das Gym angeschaut. Also es war jetzt kein Motel One, aber zum Beispiel bei so einem Motel One kannst du es halt vergessen. Ne? Und ganz
weil die keine Gyms haben, oder?
Die haben keine Gyms und die haben hier sowieso nichts. Also ich meine, du weißt, was du beim Motel One bekommst. Egal wo du eincheckst, in welcher Stadt, du kriegst immer dasselbe und dementsprechend kriegst du halt auch keinen Gymnastikball.
Big Mac der Hotels. Ne?
Ja, genau. Aber klar, wenn es andere Hotels sind, kann man da auf jeden Fall nachfragen. Und in dem Fall hatten sie aber sowieso keinen, habe ich dann gesehen. Ja,
Cool, das, aber der Auftritt war cool dementsprechend.
Ja, der Auftritt war total gut. Der war bei der Union Investment. Das war ein internes Format und es ist ja einfach so krass zu sehen, was manche Unternehmen mittlerweile für eigene Fernsehstudios im Keller haben, um so digitale Formate zu realisieren. Sie hatten dann auch eine Agentur da mit irgendwie 4 oder 5 Kameras und alles super professionell, ein Regieraum, alles mega gut ausgeleuchtet. Also ich hatte schon manche Fernsehsituationen und war nicht so gut ausgeleuchtet wie in diesem Studio, muss ich sagen.
Cool, sehr schön. Und das nutzen die dann für interne Videos, für Marketing auch?
Oder? Nee, das war tatsächlich ein Live-Format für deren Mitarbeitenden, also generell für deren Berater, aber auch für die Marketing-Teams, wie sie auf die junge Generation zugehen können, wie sie auch, weil es ist ja im Bankensegment ist es ja so interessant, die Babyboomer-Generation hält das meiste Geld in unserer Gesellschaft, die haben am meisten Kohle, ergibt ja auch Sinn. Aber dieses Geld wird ja in den nächsten Jahren / Jahrzehnten vererbt an die jüngere Generation. Das heißt, auch Banken können sich nicht darauf ausruhen, eine gute Verbindung zu der älteren Generation zu haben und die eben als feste Kunden bei sich gelistet zu haben, sondern nein, die müssen sich ganz, ganz schnell auch mit der jungen Generation beschäftigen, weil sonst erben sie dieses Geld, sonst erben sie dieses Vermögen und gehen dann als nächstes zur Online-Bank, zum Online-Broker, weil sie einfach mit diesen großen herkömmlichen Banken, sage ich mal, die es seit Jahrzehnten in Deutschland oder auch Jahrhunderten schon fast, ne, in Deutschland gibt, einfach keinen Kontakt haben.
Spannend. Und das hast du auch das Gefühl, dass da Banken deutlich gerade auf dem Vormarsch sind und auch das, ja, das auf dem Schirm haben?
Ja, eine Bank zum Beispiel persönliche Beratung. Es wird ja ganz oft gesagt, die jungen Menschen brauchen keine persönliche Beratung mehr, auch was Finanzen angeht. Studien zeigen tatsächlich das Gegenteil und auch je größer die finanziellen Entscheidungen sind, umso mehr wünschen sie sich auch eine gute und kompetente Beratung, wenn es zum Beispiel um Hauskredit geht. Natürlich willst du dann nochmal eine externe, richtige Beratung, nicht einfach nur mit einer anonymen Online-Bank kommunizieren. Ne? Ja. Also da willst du ja schon am liebsten eine Person haben, wo du das Gefühl hast, die versteht mich, die versteht meine Bedürfnisse und bei der habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, was unser Vertrauen angeht. Ne? Und eine Bank hat zum Beispiel ein neues Beratertool eingeführt. Und zwar fühlen sich ja ganz viele Menschen, also wir haben ja alle einen unterschiedlichen Typus, wenn es um Beratungen geht. Ich lasse mir zum Beispiel, da bin ich ganz ehrlich, ich lasse mir extrem gerne von Klugscheißer-Männern manchmal erzählen, wie ich was zu machen habe, gerade wenn es um finanzielle Dinge geht. Oder was ich zum Beispiel auch hasse, wenn ich in solchen Terminen mit meinem Partner zusammensitze und ich habe das Gefühl, der redet nur mit meinem Partner, weil er mich als Frau in dieser Runde gar nicht wahrnimmt. Und deswegen gehe ich immer lieber zu Beraterinnen, zu Frauen, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, die sehen mich auch, ne, als Gesprächspartnerin. Ja. Und deswegen hat diese Bank ein Berater-Tinder herausgebracht, wo man sich eben als Kunde oder Kundin erstmal durch deren Teams leiten kann.
Echt?
Und dann überlegt, okay, von wem möchte ich jetzt eigentlich beraten werden? Dann hat man so ein paar Keyfacts zu den Personen. Gibt es
ein Super-Like?
Das weiß ich nicht, ob es auch ein Super-Like gibt, aber es gibt ein paar Keyfacts zu den Personen und man kann sich dann eben überlegen, möchte man jetzt zu dem Herbert Müller gehen oder möchte man zu Nadine Schmitz?
Keine cool, also ein bisschen Erfahrung versus vielleicht Innovation, so Punkte sich ein bisschen überlegen, auf wen hat man mehr Lust,
wo möchte ja, genau. Und um welches Thema geht es?
Halt wichtig ist, ne?
Und wo macht es eben auch irgendwie persönlich Klick?
Ja, cool. Eigentlich eine gute Idee.
Und das ist ja eigentlich wie beim Dating, da zählt ja auch der erste Eindruck. Also manchmal siehst du eine Person und du denkst so, nee, mit der möchte ich jetzt auch nicht über das Thema reden.
Über mein Geld sprechen.
Oder auch zum Beispiel, was andere Themen angeht, wenn man sich zum Beispiel einen Therapieplatz sucht, ne, dann guckt man ja auch auf den Website, also man ist jetzt leider beim Therapieplatz nicht so, als hätte man da die Wahlmöglichkeit, aber auf der Suche nach einem Therapieplatz guckst du dir ja auch die Websites an und du suchst ja auch nach Bildern der Personen, also nach Bildern der Therapeutin oder des Therapeuten. Und manchmal denkst du dann so, ja, doch, das könnte funktionieren, hier macht es Klick. Und manchmal siehst du ein Bild und du denkst so, nee, das weiß nicht. Das könnte auch nicht so gut harmonieren.
Ja, macht Sinn. Ja.
Ja.
Cool. Ja, es ist einiges passiert auch in den Wochen natürlich, jetzt die
Es ist
letzten Wochen.
einiges passiert, Kian. Ich weiß
Wenn
gar
man so
nicht,
viel spricht.
worüber wir reden sollen. Sollen wir über dieses Gefängnis und dieses Abschiebegefängnis, was Donald Trump gerade
Alligator.
in den, oh mein Gott, in den USA hochzieht, sprechen? Sollen wir
Oder
über.
immer noch über den Konflikt zwischen Musk und Trump, der jetzt diese Woche doch wieder abgeht, weil
Genau.
jetzt sagt Trump auf einmal, er lässt Doge gegen Musk vorgehen. Und,
Und.
oh, is Musk gonna be deported? Oh, I don't know about that.
Crazy.
Okay. Redet
Und Musk
öffentlich über die
möchte eine eigene
Korruption.
Partei gründen oder
Ja,
droht
genau,
damit, eine
aber
eigene Partei zu gründen.
ja, das zum einen natürlich, dann auch in Deutschland, was einiges los ist natürlich.
Genau, der Bundestag ist kein Zirkuszelt und da kann man nicht jede Fahne hissen. Es ist Pride Month und das sorgt auch für einigen Gesprächsstoff. Julia Glöckner wollte eben die Regenbogenflagge nicht hissen und hat dann auch noch Rückenwind von Merz bekommen, der eben gesagt hat, der Bundestag sei kein Zirkuszelt. Das finde ich eine krasse Aussage.
Aber hast du das Bild gesehen im Bundestag der Fraktionen, die sich dagegen positioniert haben
Die
und im
Grünen
Rahmen
haben
des
sich dagegen
Erlaubten?
positioniert, ne?
Ja, genau. Einfach und dann im Rahmen des Erlaubten sich einfach bunt angezogen
Das
haben, was
fand
man ja
ich
da
großartig. Genau,
sah
und so
herrlich
haben sie
aus.
den Regenbogen formatiert.
Ja, fand ich schon schön. Ja.
Richtig gut.
Also da ist auch einiges los.
Wir haben uns aber überlegt, okay, wir sprechen heute über zwei Themen. Wir haben wieder zwei News mitgebracht und ich würde sagen, wir springen mal direkt in den News-Topf rein, oder?
Wie machen wir das mit der Rente? Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, nee, glaube nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Ja, Kilian, ich habe dir ja gerade schon gesagt, ich war in Frankfurt und wir waren in der Nähe vom Bahnhofsviertel unterwegs. Und was ich da gesehen habe, hat mich echt nochmal geschockt, muss ich sagen. Ich bin ja in Hamburg einiges gewohnt, was so Drogen angeht, gerade auch in Bahnhofsnähe. Aber in Frankfurt ist es einfach nochmal ein anderes Level, was so Drogenkonsum angeht, auf offener Straße, wie die Leute da einfach auch rumliegen. Das hat mich krass schockiert und dabei ist mir aufgefallen, vor einer Woche ist tatsächlich der aktuelle Weltdrogenbericht rausgekommen und es wurde kaum thematisiert. Deswegen habe ich ihn jetzt nochmal mitgebracht. Es ist so, dass die Zahl der Menschen, die Drogen, also abgesehen von Alkohol oder Tabak, zu sich nehmen, in den letzten Jahrzehnten um 28% zugenommen hat. Der Konsum wächst somit schneller als die globale Bevölkerung, das sagt dieser UN-Bericht. Unter allen Drogen wachse der Markt für Kokain am allerschnellsten, heißt es in diesem Jahresbericht, der sich übrigens auf das Jahr 2023 bezieht. Und die illegale Kokainproduktion nahm demnach 2023 im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf die Rekordmenge zu. Und zwar geht es dabei um 3.708 Tonnen. Das ist unfassbar viel. Das Ganze führt natürlich auch dazu, dass es mehr Drogentote gibt. In Deutschland hat es 2023 bundesweit 2.227 Drogentote gegeben, also doppelt so viele wie vor 10 Jahren noch. Und die Zahlen für 2024 sollen übrigens im Juli erst vorgelegt werden. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Was ich ganz interessant finde, ist diese Fentanylwelle, die ja mittlerweile auch in Deutschland einfach total präsent ist. Wir wissen, dass in den USA 2017 der nationale Gesundheitsnotstand ausgerufen wurde für Fentanyl. Mal zum Vergleich, ist 50 bis 80 Mal so krass wie Heroin.
Krass. Also krass im Sinne, ist 50 bis 80 Mal so krass wie Heroin bedeutet so süchtig machend in dem
Süchtig
Fall.
machend und du brauchst halt einfach viel weniger. Und das Spannende ist, also Heroin kommt in das, was wir hier auf dem Markt haben, auf dem illegalen Markt haben, kommt in allererster Linie aus Afghanistan. Dort gibt es die meisten Anbauflächen, die jetzt allerdings reduziert werden. Und Experten und Expertinnen sagen eben oder befürchten eben, dass deswegen weniger Heroin in Europa landen wird, beziehungsweise dass es dafür zu einer Verknappung kommen wird, die Preise werden steigen und das Fentanyl dann eben auf dem Vormarsch ist. Das hat man auch in den USA und in Kanada gesehen. Also Städte und halt auch Bereiche, sage ich mal, in denen vorher extrem viel Heroin konsumiert wurde, das wurde alles durch Fentanyl ersetzt. Und Fentanyl ist eben extrem gefährlich, weil es so hoch wirksam ist und gleichzeitig kommt es eben schnell zu einer Überdosierung.
Und es ist sehr günstig, oder?
Es ist sehr günstig, genau. Und beziehungsweise wir wissen auch, dass in dass es ja, also es gibt zum Beispiel Fentanylpflaster auch und Fentanyl wird in, ja auch in der Medizinbranche genutzt, in der Pharmabranche und tatsächlich werden in Deutschland 30% des Fentanylanteils, also den es auf dem Markt gibt, kommen aus Deutschland. Das heißt, hier gibt es eben, hierzulande gibt es eben extrem viele Verdrahtungen und die Drogenbanden, also die das für sich nutzen und daraus natürlich auch Geld schöpfen, sind natürlich extrem smart und wenn sie dann hierzulande genau diese Kanäle in der Pharmabranche vielleicht auch anzapfen können, kann es eben sehr, sehr schnell zu noch mehr Missbrauch kommen und davor haben jetzt eben viele Experten und Expertinnen Angst beziehungsweise warnen davor und gerade der Konsum in Ostdeutschland ist schon extrem hoch. Frankfurt, ja klar, auch, das habe ich auch gesehen, aber in Ostdeutschland ist das tatsächlich auch ein Thema.
Ach krass, jetzt habe ich es, muss ich nochmal nachhaken, 30% der Fentanyl
im Pharmabereich.
Im Pharmabereich kommt aus Deutschland. Mhm. Ah, verstehe, also wir sind Exporteur von Fentanyl, genau. Was den Pharmabereich angeht, nicht was die Privatherstellung natürlich angeht.
Nein. Also da ist es nach wie vor in den USA, die sind die natürlich auf dem Vormarsch, beziehungsweise da ist das natürlich nochmal ein viel, viel größeres Thema nach wie vor, aber es schwappt eben auch immer mehr rüber nach Europa.
Und leider auch in den Kriegsgebieten, habe ich gelesen. Ne?
Oh, also
in der Ukraine ist es tatsächlich ein Ding, dass dort synthetische Drogen angestiegen sind und die Produktion von synthetischen Drogen, um eben auch natürlich Geld zu machen in einem Land, in dem Krieg herrscht. Ja, und auch in Syrien ist es weiterhin ein Riesenproblem, dass da der Export so groß ist.
Aber geht es da in erster Linie ums Geld machen oder geht es da auch um den Konsum, um eben diesen ganzen Erlebten zu entfliehen?
Bestimmt auch das, ja. Also ja, in den USA tatsächlich habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht. Ich war ein paar Mal drüben in den letzten Jahren. Ich weiß, als ich 2019 war, ist mir das schon aufgefallen, dass da extrem viele Drogen im Umlauf sind, beziehungsweise man wirklich dieses Ausmaß schon spürt. Mhm. Vor allem in den großen Städten, so Downtown. Also man sagt ja immer L.A. Downtown, da gehst du eigentlich nicht wirklich hin. Das sind eher die kleinen Vororte, Venice Beach und so, am Meer direkt. Aber wenn du sagst, du willst Downtown L.A., dann schauen dich alle komisch an.
Ich habe da gewohnt. 2019 war ich mal für eine längere Zeit in Los Angeles und habe dort für die Gala die Award-Season gecovert. Also ich war bei den Oscars und bei den Golden Globes und habe halt wirklich High Fancy Life in Los Angeles kennengelernt. Ich war auf Partys in den Hollywood Hills, aber nachts, also da, wo ich gewohnt habe, das war man kann schon tatsächlich sagen, Junkie-Haus. Also da hat man ja auf der einen Seite das Thema, dass Cannabis dort extrem etabliert ist. Also es ist ja legal, aber es wird einfach nochmal auf einem anderen Level konsumiert als hier. Also da sitzen die Leute halt einfach morgens schon mit der Bong am Frühstückstisch und ballern sich halt komplett weg, ne? Und das Krasse ist, also ich habe da in einem Haus gewohnt mit so, weiß nicht, wie viele Leute haben da gewohnt, vielleicht so 30 und jede Person hatte ein Zimmer. Und das war das Günstigste, was ich finden konnte, ne? Und das war während meiner Ausbildung noch. Und ich habe dann eben dort auch ein Zimmer gehabt und in den Gemeinschaftsküchen waren Kameras. Und ich habe dann irgendwann die Vermieterin gefragt, warum hängen hier eigentlich Kameras? Und sie sagte, ja, weil die Leute es nicht checken, wenn sie high sind, dass sie noch irgendwas im Ofen oder auf dem Herd stehen haben und das ist einfach nur ein Sicherheitskonzept. Und dann hat sie mir ein Video gezeigt von einem Mitbewohner, der tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte tatsächlich nur extrem viel geraucht, ne? Gras geraucht und hatte eben Earpods drin und war ja quasi in seiner eigenen Blase und hat dann nicht mitgekriegt, dass er tatsächlich am Herd was abgefackelt hat. Ne? Und das stand dann so doof, also der Herd stand und das, was da drauf war, stand so doof auf, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich glaube, irgendwas hing so runter, also an der Wand waren noch so Sachen befestigt. Und dann hat das Ding tatsächlich Feuer gefangen. Und dann hat es da tatsächlich in der Küche gebrannt, weil er so komplett auf einem anderen Level hatte und den Herd, das er ganz komisch konstruiert hat beim Kochen. Und also es war komplett heftig. Und ja, wenn man da die Bürgersteige langläuft, dann sind da natürlich die ganzen Zelte und man weiß ganz genau, was genau in den Zelten abgeht, ne?
Ja, also ich fand das so krass, auch in Seattle war ich ein paar Mal, eben 2019 und 2022. Und ich fand da einen extremen Anstieg festzustellen bis zu 2022 und eben dort wirklich ganze Camps von Leuten, die da eben campen und zelten, Obdachlosen. Also Armut natürlich auch ein Riesenproblem. Und Armut korreliert halt einfach enorm mit Drogenkonsum dort in den USA. In Deutschland würde ich sagen, ich glaube, die Korrelation ist nicht ganz so hoch wie in den USA. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, es ist vorhanden. Aber dort, gerade in den USA, gerade das Problem mit Fentanyl zum Beispiel, war ja, dass während der Corona-Pandemie viele Arbeitnehmende einfach freigestellt wurden, gekündigt wurden von heute auf morgen, Arbeitnehmerrechte nicht existiert haben. Und weil die Unternehmen gemerkt haben, jetzt kommen sie in einen Engpass, jetzt haben sie Probleme, einfach, du konntest Mitarbeitende von heute auf nächsten Tag vor die Tür setzen. Ich kenne Leute, die nicht mehr in ihr Büro kamen, die einfach Dienstagmorgen vor der Tür standen und nicht reinkamen. Dann wurde ihnen gesagt, ja, ihr seid leider raus. So was wir jetzt auch bei Trump vor ein paar Monaten erlebt haben, bei manchen Ministerien, aber dort nochmal in einer ganz anderen Zahl auch. Und dann bist du aber gleichzeitig auch nicht krankenversichert, weil die Krankenversicherung über deinen Job läuft und du keine gesetzliche Verpflichtende hast, ja. Mhm. Und wirklich viele da abgerutscht sind. Also das ist schon echt ein Ding. Und in Seattle habe ich das wirklich, also wir waren dort für eine Konferenz 2022 und die war downtown und wir waren mit der Management-Crew, also mit unserem Lehrstuhl und den ganzen ProfessorInnen und allen anderen quasi dort in Hotels für diese Konferenz. Gleichzeitig so zwischen den Konferenzen, zwischen Hotels hin und her gependelt, hin und her gelaufen. Und da war halt Downtown. Und da sind dann Leute rumgelaufen. Es war ein kompletter Clash von, also natürlich Leuten, die am Anzug herumlaufen und über wissenschaftliche Papiere sprechen. Und wirklich den Menschen, denen es wirklich, wirklich schlecht geht. Und Fentanyl ist ja, man nennt es ja auch die Zombie-Droge. Und ich habe sofort gewusst, wieso. Also es war wirklich, kam mir vor wie Walking Dead. Ich bin so eine Gasse lang gelaufen, da laufen dir 10 Leute entgegen mit wirklich Händen am Boden schleifen zum Teil und komplett nicht vorhanden im Bewusstsein so richtig.
Krass, war, ne? Und so hast du es in Frankfurt mittlerweile halt auch, würde ich tatsächlich sagen.
Also war das nicht schon immer so? Also ich habe ja 2016 in Frankfurt gelebt und ich hatte schon das Gefühl, da war es schon auch ein Ding, Frankfurter Bahnhofsviertel mit Drogen. Es war schon...
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht neu, aber ich finde, man merkt den Leuten an, was sie konsumieren. Also du hast ja gerade diesen Zombie-Look beschrieben. Und ich finde, dieses Zombie-Wesen, das hat zugenommen tatsächlich. Und was ich noch zu Los Angeles sagen wollte, da sind tatsächlich auch extrem viele junge Menschen betroffen, weil da ganz viele junge Menschen eben nach der Schule hinziehen und ihren American Dream irgendwie verwirklichen wollen. In Hollywood groß rauskommen wollen, sei es in der Musikszene oder im Filmbusiness. Und dann kommen sie da eben mit extrem wenig Geld hin und hoffen halt ganz schnell durchzustarten. Das heißt, da haben wir auch wieder dieses Armutsthema. Jetzt ist es natürlich so, dass extrem wenige Menschen überhaupt erstmal in Hollywood durchstarten. Und dann gibt es eben diese ganz, ganz vielen jungen Menschen mit zerbrochenen Träumen, die dann eben ihre Frustration oder auch ihre Enttäuschung in Drogenkonsum einbetten und dort landen und eben Angst haben, zurückzuziehen in den Ort, wo sie eigentlich herkamen, weil sie dann eben als gescheitert gelten. Gerade junge Menschen, die vorher noch groß auf Social Media und halt auch in der Schule angekündigt haben, ja, ich gehe nach L.A. und dann komme ich groß raus mit dem, was ich mache, mit meiner Musik oder was auch immer. Die wollen dann aus Scham nicht zurückkehren. Und ich erinnere mich daran, Miley Cyrus hat tatsächlich eine super coole Organisation, also eine Non-Profit-Organisation gegründet, um genau diesen jungen Menschen ja ein Auffangbecken zu bieten und sie von der Straße zu holen und auch, was ihren Drogenkonsum angeht, ja clean zu werden. Und wow, was hat diese Frau, also ich weiß nicht, bist du Miley Cyrus irgendwie, bist du da im Thema? Was hat diese Frau jetzt nochmal für ein Album rausgebracht, beziehungsweise was hat sie einfach...
Mit Flowers also, und so meinst du?
Nee, sie hat ja jetzt nochmal ein neues Album rausgebracht, okay, tatsächlich. Das kenn ich noch nicht. Und was ich aber nochmal viel krass, also ich finde ihre Stimme ist fantastisch und sie ist wirklich grandios, aber einfach was sie selber für eine Transformation gemacht hat, vom Disney-Star dann kurz so ein bisschen abgeknickt in der Selbstfindungsphase und jetzt einfach dieser Shining-Star, so eine Mischung aus Dolly Parton und Dolly Parton im Jahr 2025, würde ich schon fast sagen. Das ist ja ihre Patentante. Die
auch zusammen auftreten.
Ja, also, genau. Sie ist ihre Patentante. Und du musst
echt?
Wissen, ja, und du musst wissen, ich bin mit Miley Cyrus groß geworden. Ich bin mit Miley Cyrus groß geworden, mit Hannah Montana. Voll meine Welt, voll meine Zeit. Und deswegen wird Miley Cyrus immer so einen Platz in meinem Herzen haben, würde ich sagen. Und ich finde es so toll, wie sie gerade strahlt und was sie einfach. Also wirklich eine ganz coole Frau.
Also jetzt. So stark bin ich nicht im Thema drin. Sie ist demnach clean. Sie ist nicht unter Drogenkonsum, oder? Weil es war doch schon vor ein paar Jahren, dass sie wirklich Auftritte hatte, wo man wirklich gesehen hat, Richtung Amy Winehouse fast schon, wo manche Sorge hatten, wenn sie nicht da die Kurve kriegt, hat sie ein Problem.
Ja, genau. Genau, sie ist clean. Ich glaube, es geht ihr gut. Das wurde ja auch nie bestätigt mit Drogenkonsum und so weiter, dass sie da wirklich ein Thema hat. Aber natürlich haben sich viele Sorgen gemacht, als sie dann nackt auf der Abrissbirne saß in ihrem Video, in ihrem Musikvideo, weil sie natürlich auch einfach sehr viel Energie aufgewandelt hat, um dieses Disney-Image loszuwerden. Und wir wissen auch, wie viele junge Menschen in der Disney oder aus dieser Disney-Fabrik am Ende des Tages gescheitert sind, weil es einfach extrem kräfteraubend ist, vor der Kamera, vor den Augen der Öffentlichkeit erwachsen zu werden. Bestes Beispiel ist auch irgendwie Justin Bieber, der jetzt nicht direkt aus der Disney-Maschine rausgekommen ist, sondern ja schon durch seine Musik groß geworden ist, aber trotzdem zählt er ja zu dieser Generation, Selena Gomez, Miley Cyrus und so weiter. Das ist ja alles eine Gang, würde ich fast sagen, und er ist komplett gebrochen.
Habe ich auch das Gefühl. Da bin ich auch nicht ganz im Thema drin. Ich habe das die letzten Wochen nur so ein paar Videos gesehen.
Ah, ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal ich glaube, es war im ZDF. Ich glaube, es war im ZDF oder ARD. Die haben jetzt gerade nochmal eine Justin Bieber-Doku rausgebracht. Echt? Und die habe ich mir auch nochmal reingezogen. Und bei ihm ist ja einfach das Interessante oder beziehungsweise das, was das Ganze noch schlimmer macht. Das ist nicht interessant, sondern einfach das Fatale, das Traurige, dass man nie weiß, oder wissen wird, in was für einer Verbindung er tatsächlich zu P. Diddy stand, beziehungsweise was er da erlebt hat. Der Prozess hat er jetzt auch ein Ende gefunden von P. Diddy, ne? Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Wow, ich komme voll vom Thema ab, aber das muss man jetzt gerade nochmal sagen. Also für alle, die es nicht wissen, Justin Bieber hat, als er so 15 oder 16 war oder 14, so um und bei, also als Teenager auf jeden Fall einige Stunden mit P. Diddy in seinem Anwesen verbracht. Und P. Diddy hat das damals auch groß auf Social Media angekündigt, dass es ja eine große Ehre sei, so viel Zeit mit P. Diddy zu verbringen und dass er ihn groß rausbringen wird. Und man weiß halt nicht, okay, angesichts der ganzen Anschuldigungen, die ja im Raum stehen, beziehungsweise für die er jetzt ja auch zum Teil verurteilt wurde, was tatsächlich mit Justin Bieber dort passiert ist als junger Mensch.
Ja, ich hab auch so ein paar Videos davon gesehen aus der damaligen Zeit, und in Anbetracht dessen, was da jetzt wirklich vorgefallen ist, wofür er jetzt schon verurteilt wurde, was sonst noch im Raum steht, läuft es einem schon irgendwie kalt den Rücken hinunter. Aber man weiß es jetzt auch nicht, was genau geschehen ist. Justin hat sich nicht geäußert, oder?
Nee, er wird sich wahrscheinlich auch nicht äußern. Und er hat sich aber auch die ganze Zeit nicht geäußert. Und ich finde, auch das sagt irgendwie ziemlich viel aus, muss ich sagen.
Ja, aber andererseits, wenn nichts gewesen wäre, wäre er auch nicht in der Position, das abzustreiten, um Diddy zu schützen angesichts dieser Vorwürfe gerade, oder? Weißt du, was ich meine? Du willst ja da nicht ihm zur Seite springen, wenn rauskommt, dass es so ein ekliger Mann ist, der so auf so systematische, eklige Weise Frauen ausgebeutet hat, geschlagen hat, was immer da gerade im Raum steht.
Ja.
Ist schon. Also dann willst du ja nicht derjenige sein, der ihm zur Seite springt, ne?
Total. Also ja, ich verstehe deine Argumentation, aber es gibt so in Justins Fanszene gibt es ein paar Indizien dafür, dass durchaus etwas passiert sein könnte. Und zwar gibt es, ich weiß jetzt nicht, welcher Song das ist, es gibt ein Musikvideo, wo es so kleine Indizien dafür gibt, die er da drin verarbeitet hat. Also ich empfehle da wirklich nochmal diese Doku. Ich packe sie mal in die Shownotes und dann können die Belieber da nochmal...
Ein Justin Bieber-Fact habe ich noch.
Ja, hau raus.
Love Yourself, kennst du, oder? Weißt du, wer es geschrieben hat?
Nein.
Taylor. Ed Sheeran.
Ah, ja, okay, aber die sind ja sowieso sehr close.
Die sind sehr close, und Ed Sheeran schreibt sehr viele Songs und auch für bekannte KünstlerInnen. Und ich war letztes Jahr auf dem Konzert von Ed Sheeran, auf dem Southside Festival, war er Headliner. Und er hat Love Yourself gespielt zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Oder ich weiß nicht, ob er es davor schon oft gespielt hat überhaupt. Und er meinte, er hat irgendwie so, hat halt ein bisschen humorvoll erzählt, er schreibt Lieder, die er selber nicht unterbringen kann. Und er hat dann ein Lied geschrieben für eine relativ bekannte Person. Es ging dann ziemlich ab, weil viele dachten, das Lied wäre von Justin für Selena Gomez ja gewesen damals. Da bist du jetzt wieder wahrscheinlich mehr drin. Und alle dachten so, okay, die Mutter von Justin Bieber mochte Selena Gomez nicht, weil das ist ja der Frau irgendwie. Und dann ging es voll ab. Weil viele andere offizielle Ex-Freundin hatte, glaube ich, Justin Bieber zu der Zeit noch nicht. Ja, auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich habe das Lied geschrieben und wir spielen es jetzt. Und er hat es dann gespielt und es war mega. Ich fand es voll cool. Aber ich wusste nicht, dass er es gespielt, dass er es geschrieben hat. Und deswegen war es für mich so ein Wow-Moment in der Situation.
Ja, zumal, also genau, vorher wurden ja die Songs alle, also quasi seine ersten Hits, hat Justin Bieber nicht selber geschrieben, sondern die wurden für ihn geschrieben. Und in seinem Prozess des Erwachsenwerdens hat er immer mehr Songs selber geschrieben, beziehungsweise hat sich da auch immer mehr mit eingebracht. Ich kann mir vorstellen, dass er da auch auf jeden Fall eng mit Ed Sheeran zusammengearbeitet hat, dass sie ihn quasi ja zusammengeschrieben haben. Von daher würde ich das mit Selena Gomez vielleicht nicht ganz abtun.
Ah, okay. Eine Sache noch, jetzt, wir sind abgedriftet, aber ich nehme es gerne mit, weil ich finde es total witzig. Mir ist noch die Woche aufgefallen, wie stark Marketing und auch die Gen Z auch bei älteren Künstlern verflochten und verwoben ist. Also gerade wenn wir über Ed Sheeran sprechen, der hat die Woche ja Konzerte gegeben oder gibt es sie auch noch in Deutschland, ich glaube noch in Hamburg jetzt diese Tage irgendwie, war in Stuttgart und der hat wirklich den größten Marketing-Coup gelandet, indem er, weißt du, was er gemacht hat in Stuttgart? Er hat Zartmann auf die Bühne geholt.
Ah.
Und also großer deutscher Popkünstler, wirklich so der Gen Z-Künstler gerade.
Das habe ich auf TikTok gesehen tatsächlich. Die haben nämlich auch einen TikTok zusammen gemacht.
Ja, genau, die mehrere TikToks gemacht im Vorfeld, die danach veröffentlicht wurden. Zartmann hat so ein paar Videos gepostet, er ist heute bei Ed Sheeran, da waren die Fans schon so, okay. Ich bin auch in diesem Channel von Zartmann, also dieser Insta-Channel, wo man das dann lesen kann. Alle waren schon so am Überlegen, was macht er denn da? Eigentlich hat er gerade Urlaub. Und dann hat er halt Ed Sheeran gesagt, da gibt es ein Lied, Tau mich auf, er würde das jetzt gerne spielen. Und dann kommt Zartmann auf die Bühne, dann spielen sie es zusammen. Und
geil.
Ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass Ed Sheeran Zartmann jetzt wahrscheinlich nicht kannte. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, ob er nationale Künstler da auf dem Schirm hat. Aber auch wenn er es nicht kannte, ist es eben noch ein größerer Coup, dass seine Marketingabteilung, seine Abteilung da eben so verflechtet. Und dann schon cool irgendwie, dass sie dann diese Kollabo schaffen, weil das Video ging komplett ab, viral und genauso erreichst du natürlich auch eine andere Zielgruppe, weil ich glaube schon, dass Ed Sheeran ist ja eher so unsere Generation, ist nicht die 15-, 16-Jährigen jetzt, würde ich sagen, würde ich es mal schätzen.
Ja, voll. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass Ed Sheeran ja sowieso sehr smart ist, wenn es um so Collabs geht. Weißt du, ich habe Ed Sheeran ich habe den tatsächlich schon mehrmals live gesehen, also ein paar Mal auf ein paar Mal auf Festivals, aber einmal war ich bei ihm auf einem Konzert in Sydney, war das.
Okay.
Und total geil, Rudy Mantle war die Vorband. Allein das war schon
mega. Geil, okay.
Und weißt du, wer das Surprise Act war, wen er damals auf die Bühne geholt hat?
Nee, ich könnte den Namen umschmeißen.
Elton John.
Echt jetzt?
Ja, das war so krass.
Der war gerade zufällig in Sydney, oder wie?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war auf einmal Elton John auf der Bühne. Und das war großartig. Und auch Elton John. Es gibt ja so ein paar Personen aus der älteren Generation, die klicken irgendwie in allen Altersgruppen. Und ich glaube, Elton John ist so einer.
Ja, kann ich mir vorstellen. Auch Eminem hat da mit Elton John Kollabos gemacht. Finde ich auch immer geil.
Ja, genau.
Ja. Ich war mal bei Ed Sheeran in Seattle in den USA auf einem Konzert und wir sind reingelaufen und es lief James Blunt Musik und ich dachte mir so, okay, läuft da halt gerade noch irgendwie Musik im Vorspann und dann war das die Vorband. Und dann war James Blunt die Vorband von Ed Sheeran und ich habe es nicht gecheckt, ich wusste nicht, dass da eine Vorband ist oder dass James Blunt die Vorband sei und James Blunt ist ja eben auch einer ganz anderen Generation, selber ist nicht unbekannt, hat dann so richtig witzige Jokes darüber gemacht, dass er als Mitte 50er oder wie alt er ist, Vorband ist für so einen jungen Ed Sheeran, der es war sehr funny, war sehr selbstironisch, der ist ja eh ein ganz cooler Typ.
Jetzt habe ich auch mal wieder Bock auf ein Konzert, ey. Okay.
Ja, Rupert, ich kann dir ein Rock-and-Rock-Konzert empfehlen.
Nein, danke.
Okay, ich habe auch noch News dabei, wir können gerne noch mein News-Update springen, wenn du Bock hast.
Hau raus.
Sehr gut. Bei mir geht es auch um das Thema Spritzen tatsächlich, so ein bisschen weiter hergeholt. Es geht um diese Spritzenattacken in Frankreich. Nämlich war es, die meisten von euch werden es gehört haben, vor einigen Tagen, ganz genau Ende Juni, 21. Juni 25, der Fall, dass während landesweiter Feiern in Frankreich, anlässlich der Fête de la Musique, ich bin kein Franzose, aber ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sich über hunderte Frauen gemeldet haben, die behauptet haben, ihnen sei ohne ihr Wissen mit Spritzen gestochen worden sein. Also wir haben von Übelkeit geklagt, Einstichstellen geklagt. Und es war ein relativ großer Aufschrei. Es wurden auch über 12 Tatverdächtige festgenommen. Einige Frauen mussten auch ins Krankenhaus geliefert werden während dieser Feiereien. Das war eben nicht nur in Paris der Fall, sondern in ganz Frankreich. Und es war total unklar, welche Substanzen injiziert wurden, welche Motive dahinter stecken. Man hat direkt natürlich Horrorszenarien im Kopf gehabt. Das Ding ist jetzt, und das ist so das Neue, worüber ich auch gerne mit dir sprechen würde, es gibt keine Bestätigung dieser ganzen Attacken. Es gibt keinen einzigen toxikologischen Bericht in Frankreich, der bestätigt, dass da wirklich was verabreicht wurde. Keinen der Frauen kann nachgewiesen werden, dass sie wirklich vergiftet wurden. Sogar die Krankenhäuser sagen, sie glauben nicht mal, dass da wirklich was eingestochen wurde. Bei vielen Frauen, die im Krankenhaus waren, sind es Mückenstiche gewesen. Und es geht jetzt diese Woche eben fast schon so ein Backslash in die andere Richtung um, dass es eine Hysterie war, auch ein sehr misogynes Wort, dass da sich eine Massenhysterie ausgebreitet hat und viele, die vielleicht von der Mücke gestochen wurden oder zu viel getrunken haben an Alkohol oder Drogen, vielleicht eine Angst hatten, dass da irgendwas da dahinter stecken könnte. Dieses Needle-Spiking, also an öffentlichen Feiern jemanden heimlich mit einer Spritze zu injizieren oder anzustecken, gibt es seit ein paar Jahren, ist 2021 in Großbritannien, Irland aufgetaucht, auch in Frankreich und Deutschland leider. Und es gibt da wirklich auch Entwicklungen, wo das passiert ist. Es gibt leider auch in Deutschland diese Woche zwei Fälle, einmal in Bayern, einmal in Berlin, wo Frauen sich beklagt haben und es tatsächlich vorgekommen sein könnte. Das ist eben auch noch nicht bestätigt, aber es sieht wohl dann aus, als wäre das wirklich passiert. Aber dieser Fall in Frankreich, der wirklich zu einem großen Aufschrei geführt hat, sieht gerade so aus, ich habe erst heute dazu ein Tagesschau-Video auch gesehen, es wäre das vielleicht gar nicht passiert. Und das ist dann, es ist total, ich finde es total erschreckend. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil wir sprechen dann gleichzeitig wieder über eine Hysterie von Frauen, das wäre das unbegründet. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Auch das Wort Hysterie ist misogyn. Also ja. Es ist so diese hysterische Frau, die wieder übertrieben hat. So, das sollte man auf keinen Fall so verkennen. Gleichzeitig gab es im Vorfeld dieser Fête de la Musique bereits Videos, auch von offiziellen Behörden in Frankreich, und die gesagt haben, passt auf, es könnte zu solchen Fällen kommen und passt bitte auf euch auf, also ein bisschen gewarnt haben. Genau. Und es könnte, das vermuten jetzt die offiziellen Behörden, auch die Polizeibehörden, könnte der Fall gewesen sein, dass sich manche so verängstigt gefühlt haben, dass sie dann schnell reagiert haben und gesagt haben, ich habe da einen Stich, es könnte so eine Nadel sein. Was ja auch gut ist, da Vorsicht walten zu lassen. Dass es aber ein ganz vergleichter Fall war, könnte vielleicht dazu geführt haben, dass es so eine virale Kette dann davon gab. Oder ist es eben doch passiert. Aber gerade toxikologische Berichte, auch die Krankenhäuser sagen, wir sehen keine Nadeleinstiche, es ist eigentlich nichts vorgefallen.
Ja, wow. Also genau, man weiß ja, oder beziehungsweise Berichten zufolge war es ja so, dass sich Männer tatsächlich verabredet haben und organisiert haben, um dieses Needle Spiking durchzuführen. Also allein das ist ja schon irgendwie schockierend.
Ja, es gab auch so ein Bild von einem, heute werden viele gestochen, und man hat seine Supermarkttüte gesehen, wo ganz viele Nadeln drin lagen. Also es gab schon Anzeichen, richtig, richtig eklige Anzeichen.
So, das heißt, wir müssen auf gar keinen Fall von einer Hysterie sprechen. Genau. Es ist ja eigentlich, oder wir sollten auf keinen Fall von einer Hysterie sprechen, es ist ja eigentlich schon problematisch genug, dass sich Männer online anscheinend organisieren und auf Veranstaltungen gehen, um dieses Verbrechen durchzuführen. So, ja. Unabhängig davon, ob jetzt was verabreicht wurde oder was verabreicht wurde. Ne? Also alleine das ist ein Thema, muss ich sagen. Ganz und genau. Natürlich sprichst du gleichzeitig generell das Problem von Nachweisbarkeit, von K.O.-Tropfen, von Mitteln, die ja Frauen in erster Linie verabreicht werden, an, was die ganze Nachverfolgung einfach extrem schwierig macht. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo du tatsächlich etwas verabreicht bekommen hast und dann irgendwo aufwachst oder sei es auch zu Hause aufwachst und ein komisches Gefühl hast und bis du dann bei einem Krankenhaus bist und irgendeinen Test machst, ist das ganze Zeug schon wieder aus deinem Körper raus beziehungsweise im Blut nicht mehr nachweisbar. Ja. Und das ist ja das zweite Thema, was so problematisch ist.
Mhm. Ja. Ich bin bei dem Thema auch ein bisschen sprachlos, weil ich es total schlimm finde, dass jetzt dieser Backslash passiert, dass man jetzt quasi davon ausgehen könnte, es war ja wohl vielleicht nur die Hysterie einer Frau, die dazu geführt hat, dass da jetzt Männer verurteilt wurden. Das nämlich auf gar keinen Fall. Und was man ja trotzdem hat, man spricht ja auch von psychologischer Gewalt so ein bisschen.
Genau, das wollte ich gerade ansprechen.
Dass diese Sorge allein schon schlimm genug ist. Und das ist ja auch schon ein Ding, weil es real wahrgenommene Angriffe gab und diese Verbindung eben vorhanden ist, die Unsicherheit zu groß ist. Und dann, angenommen, es ist wirklich nichts passiert und trotzdem gab es diese Panik, ist das ja auch schon ein Riesenzeichen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, es ist was passiert, aber wie gesagt, ich bin auch nicht in den Behörden da drin. Und wenn die Krankenhäuser sagen, sie finden keine Einstiche, okay. Gleichzeitig ist ja diese Abwägung zwischen realer Bedrohung und sozialer Panik ein Riesending. Weil wenn wirklich die Angst so groß ist, ist es ja psychologisch nochmal ein ganz anderes Zeichen.
Total. Und am Ende ist ja auch das ein Ausdruck von Macht oder beziehungsweise es wird ja gezielt Macht eingesetzt von diesen Männern, um eben Frauen ganz gezielt einzuschüchtern. Und auch das alleine ist ja problematisch. Das heißt, wir haben im Prinzip schon drei Punkte, die faktisch komplett problematisch sind und trotzdem wird von einer Hysterie gesprochen.
Ja, ich finde das Wort auch leider komplett fehl am Platz. Und es wurde auch leider verwendet in dem angesprochenen Video. Ich fand es trotzdem gut, man hat als Nachrichtenseite auch eine gewisse Verantwortung. Das heißt, sie haben sich dazu geäußert und ein bisschen versucht, auch die eigenen Berichte nicht zu revidieren, aber zumindest klarzustellen. Aber das Wort Hysterie ist da ganz, ganz große Anführungsstriche zu setzen und einzuordnen und vor allem einzuordnen, dass es nicht auf irgendeine hysterische junge Frau zurückzuführen ist, die vielleicht zu viel gesoffen hat oder so. Das ist schon, muss man echt vorsichtig sein.
Wird der Sache denn jetzt weiter nachgegangen oder beziehungsweise was passiert denn auch mit den Männern, die diese Videos oder Fotos von sich geteilt haben beziehungsweise die diese Angriffe ja online geplant und organisiert haben?
Nach dem, was ich gesehen habe, war das anonym und konnte nicht nachverfolgt werden. Ich glaube nicht, dass von denen jemand wirklich festgenommen wurde. Die Tatverdächtigen waren eher Leute vor Ort. Die wurden aber auch alle wieder freigelassen. Und nach dem, was ich jetzt gesehen habe, auf einem anderen Video von der Zeit, war auch drin, dass es nicht wirklich Beweise dafür gibt, dass man da wirklich jemanden finden konnte. Auch eben diese Person mit der Supermarkttüte konnte nicht gefunden werden.
Crazy. Und ja, da sieht man einfach mal wieder, es ist, also im digitalen Raum ist es so, leider so einfach, so etwas anonym zu organisieren und dementsprechend hoch sind dann eben wahrscheinlich auch die Nachahmungstäter.
Ganz genau, gerade wenn wir an Chatgruppen wie auch bei auf Telegram denken, an berühmte Dokumentationen, die auch im letzten Jahr ja stark gefunden haben. Wir erinnern uns ja an diese STRG-F-Dokumentation, wie Männer sich verabreden, um das und das zu tun und das zu filmen und es keinerlei rechtliche Handhabe dafür gibt. Mir macht das schon Angst tatsächlich und wenn ich dann an sowas denke, dann ist der Gedanke allein ja schon auch wirklich, wirklich schlimm, wirklich auch absolut strafrechtlich relevant, das nur zu zeigen, dass man das vorhaben könnte, wenn es noch andere gibt, die da auch Lust hätten, so eine Scheiße zu bauen, sorry.
Absolut. Was machen wir jetzt, um die Zuhörenden mit einem guten Gefühl hier rauszulassen?
Wieder über Ed Sheeran sprechen? Ich weiß nicht, so irgendwie spaßiger. Nein, ich meine, es ist total wichtig, da vorsichtig zu sein, oder? Also ich kann kein Mansplaining betreiben.
Nee, du, Kian, wer muss denn jetzt vorsichtig sein? Es ist doch
bescheuert. Nein, ich meine mit vorsichtig sein, wenn du wirklich eine Rötung spürst, dass du natürlich weiterhin zum Sanitäter gehst und es ansprichst, oder?
Also, ja, genau das auf jeden Fall.
Das meine ich.
Aber es darf auf jeden Fall auch nicht die Folge sein, dass Frauen jetzt noch vorsichtiger werden. Ich meine, wir sind in so vielerlei Hinsicht sowieso schon so vorsichtig, wir uns im öffentlichen Raum bewegen. Und wenn jetzt die Konsequenz ist, dass man zum Beispiel nicht zu einem Festival geht oder dass man nicht zu dieser Party geht, ne? Das kann ja nicht die Folge sein. So.
Ganz genau, ja. Also, und wir sehen ja auch Festivals, auch Thema Drogenkonsum zum Beispiel, bei denen es ja zumindest den Berichten zufolge, sehr friedlich, harmonisch abläuft. Also wenn wir jetzt, letzte Woche war die Fusion zum Beispiel, großes Festival, wo auch sehr viel Drogen konsumiert werden, was ich so höre, was man so in den Berichten liest. Tagesschau, großer Artikel, war 18.000 Euro Drogen festgestellt bei der Polizei. Das ist ja eigentlich nichts, muss man auch ehrlich sagen, von der Summe her. Genau. Und gleichzeitig gab es ja auch dort wenig Eskalationen, fast keine Polizeieinsätze, also nicht so, was man so liest. Man kann ja auch noch feiern und es gibt absolut die Möglichkeit, das zu genießen. Ich wollte wirklich nur sagen, wenn man wirklich das, man will ja nicht das Gefühl verbreiten irgendwie, du könntest auch vielleicht hysterisch sein, ja. Bleib mal lieber mit deinen Gedanken bei dir.
Nee, ich verstehe auf jeden Fall, wie du es meinst, genau. Genau, lasst euch die Festival-Saison nicht nehmen, lasst euch die Partys nicht verbieten, Girls, geht da raus, passt auf eure Drinks auf, ne? Das auf jeden Fall, aber lasst euch auch nicht aus diesem öffentlichen Raum drängen, sondern genießt euren Sommer und alle anderen sollen die Schnauze halten und das alles andere muss eben strafrechtlich verfolgt werden.
Ganz genau. Was ist deine nächste Veranstaltung? Also nicht beruflich, sondern gehst du auf irgendein Event, irgendein Konzert, irgendwas Sportliches?
Ich habe ein Baby hier.
Ja.
Das heißt, ich kann nicht auf Konzerte gehen. Ich hatte tatsächlich am Mittwoch spontan überlegt, zum Stadtpark Open Air hier in Hamburg zu gehen. Mhm. Hat Camila Cabello gespielt. Havana, na, na, na.
Ah, oh, sag mir doch was.
Ja, genau. Ist auch so selber top wie Ed Sheeran, würde ich sagen. Aber irgendwie hatte ich da Bock drauf. Die Tickets waren relativ günstig, aber wir haben das hier zu Hause durchdeklariert und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich wegen der Impfsituation nicht gehen durfte. Vielleicht kann ich irgendwann. Es wäre dann eher eine spontane Sache. Also ich werde mir jetzt keine dicken Tickets irgendwie für irgendwas teuer kaufen, sondern wenn, dann eher spontan.
Ja, mhm. Ja, ich mache heute sowas Spontanes. Ich habe mir vor einer halben Stunde, bevor wir aufgezeichnet haben, Tickets fürs Deutschland-Öffnungsspiel geholt. Also Frauenfußball Deutschland gegen Polen.
Ist einfach der Wahnsinn.
In der Schweiz,
wie viel Kohle gibt es eigentlich für Konzerte und so Tickets und generell aus, oder?
Das akkumuliert ist so viel, aber die kosten jetzt 25 Euro Franken. Also es ist wirklich sehr, sehr günstig. Und das ganze Turnier ist relativ günstig, würde ich sagen. Also 25 Franken auch natürlich ein Preis, aber wenn ich es vergleiche mit anderen Stadion-Tickets, die ich dieses Jahr ausgegeben habe, Männerfußball, kein Vergleich. Und es ist restlos ausverkauft. Es gibt halt so Resttickets bei der UEFA. Ich habe mich da beworben und habe heute ein paar Tickets bekommen. Jetzt gehen wir mit unseren Freundinnen da heute Abend hin, weil es eine halbe Stunde weg ist von hier. Und ich gehe auf sehr, sehr viele Konzerte und Events. Und ich finde sowas, mich reizt es natürlich auch sehr spontan, sowas zu tun.
Die ist ja auch mega geil. Aber ich denke mir immer, du bist basically jeden Tag, jeden Abend bist du irgendwo auf irgendeiner fetten Veranstaltung. Aber ist geil. Ich wünsche dir viel Spaß.
Danke, ich werde berichten. Ich freue mich sehr. Und ja, das ist halt auch, ich glaube, das beschreibt mich schon auch ganz gut auf sehr vielen so. Ich liebe solche Events und auch spontane Sachen sehr, 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 sehr gerne.
Sehr gut. Ich habe auch mal Bock auf Spontanität wieder. Nächstes Jahr dann.
Soon. Das wird hoffentlich bald wieder möglich sein. Dann gehen wir zusammen zum Fußball oder zum Rock.
Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder.
Ich freue mich drauf. Alles Gute. Bis dahin.
Ciao, Kian.
Tschüss.